Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Lena Pyritz. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist ein vielschichtiges Gefühl. 5 bis 10% der Erwachsenen in Deutschland fühlen sich Schätzungen zufolge oft einsam. Manche Menschen verspüren bedrückende Einsamkeit, obwohl sie von anderen umgeben sind. Wiederum andere sind allein und fühlen sich trotzdem oder gerade deshalb wohl. Der niederländische Maler Vincent van Gogh hat einmal geschrieben, es ist manchmal ein gutes Mittel, die notwendige Einsamkeit zu sichern, damit man sich auf das konzentrieren kann, was man tiefer erforschen will. Sicher ist aber auch, Einsamkeit kann Geist und Körper gleichermaßen belasten und krank machen. Alter ist dabei ein Risikofaktor, aber Jugend schützt nicht. Wann und warum setzt das Gefühl der Einsamkeit ein? Wann wird das Alleinsein als negativ und wann als positiv empfunden? Und welchen Einfluss hat die Corona-Pandemie in diesem Zusammenhang? Diesen und weiteren Fragen gehen wir heute bis 11.30 Uhr nach. Einsamkeit, ein vielschichtiges Gefühl, das ist das Schwerpunktthema der Sprechstunde. Sie können sich wie immer gerne daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre Erfahrungen schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Ab ungefähr 10:45 beantworten wir dann Ihre Fragen zum Thema hier in der Sendung. Davor blicken wir nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr in unserem aktuellen Sendungsteil auf zwei andere medizinische Themen. Wir sprechen mit Susanne Jona, Medizinerin und Vorsitzende des Marburger Bundes, darüber, was die Lockerungen der Corona-Maßnahmen in Deutschland für die Ärztinnen und PatientInnen in den Kliniken bedeuten. Und wir stellen das gerade aktualisierte Weißbuch Alterstraumatologie vor. Darin geht es um neue Versorgungsansätze für die Behandlung von Knochenbrüchen und den Einsatz künstlicher Gelenke bei älteren Menschen. Und nach den Nachrichten um 11.05 Uhr hören Sie schließlich ein Interview mit einer Forscherin aus Großbritannien, die in Experimenten im Labor untersucht, wann Alleinsein als angenehm oder eher als unangenehm empfunden wird. Soweit der Überblick zur heutigen Sendung. Als Experte für unser Schwerpunktthema Einsamkeit zugeschaltet ist Professor Manfred Beutel. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz. Guten Morgen, Herr Professor Beutel.
Guten Morgen, Herr Pyritz.
Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Lassen Sie uns mal ganz grundlegend anfangen. Was ist Einsamkeit? Gibt es da so etwas wie eine Definition, eine wissenschaftliche Definition?
Einsamkeit beschreibt eine emotional schmerzhafte, subjektive Empfindung, dass verfügbare Beziehungen nicht den Bedürfnissen entsprechen. Also konkret, wir fühlen uns einsam, wenn wir keine positive innere Verbindung zu wichtigen Personen haben, wenn wir das Gefühl der Zugehörigkeit verloren haben oder wenn wir uns isoliert fühlen. Davon abzugrenzen, ist ein positives Alleinsein. Dafür gibt es im Deutschen leider keinen richtigen Begriff. Im Englischen heißt es Solitude. Das heißt, wir haben keinen Fokus auf äußere Aktivitäten oder Ablenkung, sondern sind mit uns, für uns. Wir wenden uns den eigenen Erfahrungen, Gedanken und Eindrücken zu. Wir wenden unsere Aufmerksamkeit nach innen, entfalten Gedanken, bekommen Zugang zu Gefühlen und wie an dem schönen Beispiel von Van Gogh, entwickeln wir so unsere Kreativität.
Machen denn Menschen im Alltag diese begriffliche Unterscheidung zwischen Einsamkeit und Alleinsein und Isolation? Wie ist da Ihre Erfahrung, Ihre Einschätzung?
Also ich glaube, wenn wir nachfragen würden, könnten Menschen das durchaus unterscheiden. Aber ich glaube, viele Menschen achten da zu wenig drauf. Also Einsamkeit ist ja ein wichtiges Signal für uns und ich glaube, es findet einfach zu wenig Beachtung. Das, was wir im Alltag ja sehen, ist, wenn Menschen alleine sind, was machen sie? Zücken ihr Handy, tippen auf dem Handy herum und überbrücken Zeiten, in denen sie möglicherweise sich ihrer selbst auch besser gewahr werden könnten.
Bevor wir gleich erstmal auf die negativen Aspekte des Alleinseins oder das negativ empfundene Alleinsein blicken, auf Einsamkeit als Problem, vielleicht erstmal noch die Frage, inwiefern gehören denn Alleinsein und Einsamkeit und durchaus ja, eine bedrückende Einsamkeit zum Leben dazu und inwieweit ist das auch eine wichtige Erfahrung für jeden von uns?
Also ich glaube, man darf Einsamkeit nicht per se als negativ abstempeln. Wir sind ja soziale Wesen und Einsamkeit ist ja ein wichtiges, auch biologisch verankertes Signalsystem, das uns eben signalisiert, dass wir Kontakt brauchen, dass wir uns der in Anführungszeichen Herde wieder anschließen. Und insofern ist Einsamkeit absolut wichtig. Ich glaube, hier muss man natürlich unterscheiden zwischen akuter und chronischer Einsamkeit. Akute Einsamkeit ist absolut wichtig, wenn wir in eine fremde Stadt kommen, uns allein fühlen. Was machen wir? Wir gehen in die nächste Kneipe oder gehen auf die Straße, wir suchen den Kontakt. Und insofern ist Einsamkeit ja auch ein wichtiges Signalsystem für uns.
Ich habe eben schon mal die Zahl genannt, 5-10% der Erwachsenen berichten von negativ empfundenem Alleinsein. Was haben Sie da für Zahlen im Kopf? Gibt es überhaupt eine zuverlässige Zahlenbasis, wie weit verbreitet Einsamkeit ist?
Naja, das große Problem ist, es gibt natürlich von Einsamkeit, es ist ja ein rein subjektives Gefühl, aber nichtsdestotrotz ein bedeutsames Gefühl. Aber es gibt natürlich sehr viele Abstufungen und Nuancen. Und je nachdem, wie man fragt, erhält man tatsächlich andere Zahlen. Es gibt keinen Goldstandard. Wir haben in der Gutenberg Gesundheitsstudie mit immerhin 15.000 Personen aus Mainz und Mainz-Bingen, eine repräsentative Stichprobe, waren wir so bei knapp 11%. Mhm. Wir haben jetzt im Zuge der Covid-Pandemie natürlich sehr viele Befragungen gemacht. Da kamen wir etwas höher. Wir kamen jetzt auf bis zu 18%. Also ich würde mal sagen, wahrscheinlich ein bisschen höher, als Sie vorhin gesagt haben, in Deutschland im Moment.
Mhm. Auf die Studien kommen wir gleich noch im Detail zu sprechen. Gibt es denn eigentlich auch Umfragen dazu, wie viele Menschen das Alleinsein als durchaus positiv empfinden oder wird da eher automatisch sozusagen auf die negativen Aspekte fokussiert?
Ja, dazu gibt es leider keine vernünftigen Zahlen. Es ist genauso, wie Sie sagen, das wird ja häufig im medizinischen Kontext untersucht. Mediziner beschäftigen sich mit Krankheiten und das ist leider unterbelichtet. Vielleicht auch nicht ganz so gut definiert wie die negative belastende Einsamkeit.
Mhm. Schauen wir jetzt erstmal auf die negativ belastende Einsamkeit, auf sozusagen das gute Alleinsein, gehen wir dann später noch genauer ein. Woran liegt es denn, wenn Alleinsein als belastend, als eher negativ empfunden wird? Was sind da ja wichtige Faktoren, die sich eigentlich immer wieder zeigen?
Hier gibt es natürlich individuelle, biografische, soziale, entwicklungs- und altersbezogene Faktoren, das ist sehr vielschichtig. Wenn wir bei der persönlichen Entwicklung anfangen, dann wissen wir ja aus psychoanalytischer Sicht, dass Babys, Kleinkinder schon ab dem ersten Lebensjahr eigentlich lernen, dass Alleinsein eine positive Erfahrung ist. Das sehen wir als Eltern oder Großeltern, wenn das Baby oder Kleinkind alleine spielt, sicher ist, positive Gefühle erlebt, während die Elternfiguren eigentlich im Hintergrund bleiben und das Kind spielen lassen. Und das sind sehr basale Erfahrungen. Eine andere basale Erfahrung ist, dass Menschen ja lernen, dass sie Hilfe und Unterstützung bekommen, wenn sie die brauchen. Also das ist eine tiefe innere Gewähr, dass wir lebenslang im Grunde zuversichtlich sind, wenn irgendwas schief geht, wir finden schon jemanden, der uns hilft oder wir wissen selber Rat. Und dann spricht man von einer sicheren Bindung. Und Menschen, die nicht alleine sein können, die diese Fähigkeit nicht erworben haben, Menschen, die unsicher gebunden sind, die nicht darauf vertrauen, dass da jemand ihnen schon hilft, zur Seite steht, die haben ein besonders hohes Risiko an Einsamkeit. Das konnten wir auch in Studien zeigen.
Damit sind wir sozusagen schon bei den individuellen Risikofaktoren, die eben begünstigen, dass jemand Alleinsein als negativ empfindet. Was spielt dabei noch eine Rolle, außer der individuellen Bindungsgeschichte?
Naja, natürlich die Lebensereignisse. Also wir erleiden im Laufe unseres Lebens schwerwiegende Verluste, nahestehende Personen sterben. Irgendwann werden wir alle berentet. Es kann zur Arbeitslosigkeit kommen, es kann auch zu seelischen Erkrankungen kommen, Depressionen, Angststörungen. Das betrifft ja immerhin bis zu 30% der Bevölkerung. Und das sind oder schweren körperlichen Erkrankungen. Das sind alles Faktoren, die ein erhöhtes Einsamkeitsrisiko bieten, eben weil dadurch auch die Teilhabe und der Kontakt zu anderen geschmälert wird oder erschwert wird.
Sie haben eben auch die Faktoren Alter und Geschlecht erwähnt und das haben Sie ja selbst auch in der Studie von 2017 mit untersucht. Welchen Einfluss haben diese Faktoren?
Wenn wir fragen, dann sagen Frauen häufiger, dass sie einsam sind als Männer. Wir wissen natürlich nicht ganz genau, ob die Frauen wirklich einsamer sind. Frauen geben auch mehr Körperbeschwerden an, schildern sich als depressiver, ängstlicher. Oder geben die Männer es nicht zu? Das wissen wir tatsächlich nicht hundertprozentig. Die Altersverteilung ist zweigipfelig, das hatten Sie vorhin schon gesagt. Also wir haben ein sehr hohes Maß an Einsamkeit in der Jugend, also bei den Heranwachsenden, bei den jungen Erwachsenen. Das liegt einfach daran, dass wir ja in der Jugend lernen, eigene Wege zu gehen. Und dann kommen zwangsläufig Situationen, wo wir alleine sind, wo wir auf uns gestellt sind, wo wir uns neu definieren können. Das sind alles Situationen, die einsam machen. Und wir finden auch im höheren Lebensalter auch vermehrt Einsamkeit, dass dann, wenn nahe Bekannte eben wegsterben und Beziehungen dadurch verloren gehen, dann oder durch schwere Krankheit eben die Kontakte geschmälert werden, dann finden wir natürlich auch erhöhte Einsamkeit.
Es gibt auch das Phänomen, dass Menschen Einsamkeit empfinden, obwohl sie in einer Partnerschaft sind, obwohl sie soziale Kontakte haben. Was steckt hinter so einer sozialen oder emotionalen Einsamkeit?
Ja, ich meine, Einsamkeit beschreibt ja die Empfindung, dass die verfügbaren Beziehungen nicht den Bedürfnissen entsprechen. Generell sind Menschen, die in einer Partnerschaft leben, natürlich seltener einsam als Menschen, die das nicht tun. Andererseits gibt es eben Partnerschaften, wo unsere Bedürfnisse eben nicht so erfüllt sind. Und das wird in unserer Studie vor allem von Frauen berichtet. Und ich denke, das sind bei Frauen bis zu 6% der Frauen, die in Beziehungen leben, geben an, dass sie sich trotzdem einsam fühlen. Ich denke, dass das bei den Männern viel seltener ist, hängt halt doch sehr mit den Geschlechtsrollen zusammen. Dass Frauen in Beziehungen oft für die sozioemotionalen Bedürfnisse zuständig sind. Die Männer sind vielleicht mehr beruflich engagiert, wenn man das jetzt ganz traditionell geschlechtsrollenbezogen sehen will. Und dadurch liegt die Einsamkeit in der Beziehung möglicherweise mehr bei den Frauen, die allerdings auch häufiger unter Ängsten oder depressiven Verstimmungen leiden, was ja per se auch nochmal ein Risikofaktor ist.
Das ist vielleicht auch eine Frage. Ängste, Depressionen haben Sie jetzt schon erwähnt. Machen Depressionen einsam oder macht Einsamkeit depressiv oder geht das in beide Richtungen? Wie klar lässt sich da sozusagen die Kausalität, der Wirkzusammenhang aufschlüsseln?
Das ist tatsächlich nicht einfach. Also man hat lange Einsamkeit in der Erforschung psychischer Erkrankungen übersehen, einfach deswegen, weil man davon ausging, dass eine Distanzierung von anderen, eine schmerzlich erlebte Unfähigkeit, Freude zu empfinden, das sind ja Symptome von schweren Depressionen. Und deswegen hat man lange gedacht, dass Einsamkeit im Grunde zu den Depressionen gehört und nicht eigenständig ist. Inzwischen weiß man, dass es eigenständig ist, aber es ist natürlich genauso wahr, dass Depressionen, wenn wir eben nicht mit anderen vollem Herzen mitempfinden können, wenn wir nicht mit anderen lachen können, das macht natürlich sehr einsam. Also wir haben auch das untersucht und in unserer Studie hat Einsamkeit das Risiko für Depressionen verdoppelt. Aber es gibt natürlich auch wirklich das umgekehrte Phänomen.
Die Depressionen haben wir jetzt angesprochen. Welche anderen psychischen Auswirkungen kann denn Einsamkeit, die als negativ empfunden wird, das negativ empfunden Alleinsein haben, wenn es zu lange anhält?
Naja, die Auswirkung, die wir natürlich am meisten fürchten, ist die Selbstmordgefährdung. Also das heißt, wir haben an vielen Stichproben auch gefunden, dass Einsamkeit mit erhöhtem Risiko für Suizidgedanken und Suizidabsichten einhergeht. Das ist, glaube ich, klar, weil das, was dem Suizidgedanken oder Absichten entgegenwirkt, ist ja eben die soziale Einbindung. Und wenn das subjektive Gefühl da ist, dass sie nicht mehr gegeben ist, dann erhöht sich natürlich das Risiko drastisch.
Was sind sozusagen Warnzeichen für Betroffene? Wie merke ich selbst, dass Einsamkeit in meinem Leben ein Problem sein könnte und dass ich mir da Hilfe suchen sollte?
Das, was wir fürchten, ist ja, dass Menschen, die chronisch einsam sind, anderen Menschen gegenüber zunehmend Vorbehalte entwickeln, sich immer mehr zurückziehen, vielleicht misstrauisch werden, verbittert sind. Das sind absolute Alarmsignale, weil das natürlich auch den Weg, den man gehen sollte, wenn man einsam ist, nämlich dass man Kontakte wiederherstellt, dass es unter Umständen sehr schwierig macht.
Jetzt haben wir über die psychischen Folgen gesprochen. Welche körperlichen Folgen lassen sich denn auch auf Einsamkeit zurückführen? Da gibt es ja auch immer wieder Studien zu.
Ja, also es gibt dazu tatsächlich sehr große sogenannte Meta-Analysen, die sehr viele Einzelstudien zusammenfassen, und diese fanden Erhöhung des Risikos für Herzinfarkt oder Schlaganfall oder auch die Sterblichkeit insgesamt um sagen wir, rund 30%. Das ist eine ganze Menge, wenn man das jetzt auf die Bevölkerung bezieht.
Wie belastbar sind denn solche Daten? Sie haben jetzt gesagt, das ist eine Metastudie, die viele andere Studien zusammenfasst. Also ist dann da eine einheitliche Fragemethode, Umfragemethode angewendet worden? Sie haben ja gesagt, allein das Phänomen Einsamkeit ist manchmal dann doch schwierig zu erkennen oder zu erfassen. Also ja, wie klar sind da tatsächlich die Zusammenhänge?
Ich glaube, die Zusammenhänge sind im Grunde sehr klar, dass es Zusammenhänge gibt. Wie das im Einzelnen genau funktioniert und welche Faktoren dabei wichtig sind, das weiß man nicht so im Detail. Menschen, die einsam sind, haben in unserer Studie auch zum Beispiel mehr Probleme mit dem Gesundheitsverhalten. Also wir lernen ja Gesundheitsverhalten auch von anderen. Wenn wir in sozialen Situationen sind, orientieren wir uns an anderen. Beim Sport macht man ja auch oft mit anderen zusammen, nicht immer. Und insofern, sag mal, die Bindeglieder kennt man noch nicht hundertprozentig. Man muss auch ein bisschen aufpassen, das sind natürlich Risikoschätzungen. Das kann im Einzelfall natürlich auch noch mal unterschiedlich sein. Das sind ja sogenannte epidemiologische Daten, die im Einzelfall durchaus auch etwas anders aussehen können.
Was können denn Betroffene selbst gegen diese Einsamkeit, das negativ empfundene Alleinsein, das Einsamkeitsgefühl unternehmen? Gibt es da ja, Maßnahmen, die man selber einleiten kann, Dinge, woran man sich vielleicht, mit denen man sich selbst helfen kann?
Ja, da gibt es tatsächlich eine ganze Menge, was man tun kann. Es gibt das sogenannte EASE-Modell, das schreibt man EASE. Also E heißt Erweitern des Aktionsradius, also aus eigenem Antrieb nach Begegnungen suchen, wenn man sich einsam fühlt. Kontakte aufbauen, dass man aktiv ist, dass man aber auch, das ist das S, dass man auch selektiert, das heißt auswählt, wem man sich nähert, und dass man an das Ganze mit positiven Erwartungen herangeht. Das heißt also, je freundlicher wir auf andere zugehen, umso eher sind wir natürlich bereit, positiv zu reagieren. Es gibt im Alltag unendlich viele Möglichkeiten zu üben, wie wir freundliche Sozialkontakte herstellen. Das fängt vielleicht morgens früh mit dem Bäcker an oder mit dem Busschaffner oder mit irgendjemand, der neben uns in der S-Bahn steht. Also da gibt es sehr viele Übungsmöglichkeiten, und ich würde sagen, für jemand, der sich einsam fühlt, dann darf man auch die Maßstäbe nicht allzu hoch schrauben, sondern ich denke, jede positive Begegnung zählt. Wir wissen ja, dass selbst eine einfache positive Begegnung, ein Lächeln, eine freundliche Zuwinken, das hebt ja schon unsere Laune drastisch, auch wenn das vielleicht ein bisschen banal erscheint.
Wann ist der Zeitpunkt, professionelle therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen?
Das auf jeden Fall dann, wenn sich das verfestigt, also wenn die Einsamkeit und die soziale Isolation möglicherweise als ausweglos empfunden wird, wenn man selber merkt, dass man misstrauisch wird, dass man verbittert reagiert auf andere. Und das sind ja dann im Grunde, sind wir ja dann auch schon im Bereich von depressiven Symptomen. Dann auf jeden Fall. In jedem Fall würde ich aber dazu raten, das Erleben und Gefühle von Einsamkeit wirklich ernst zu nehmen. Und es gibt ja doch meistens irgendeine Vertrauensperson, mit der man mal drüber reden kann, wo man einfach mal die Frage stellen kann, wie erlebst du mich eigentlich, sozusagen, was könnte ich tun? Und ich glaube, da zählt Ehrlichkeit zu sich und auch der Dialog mit wohlmeinenden Menschen. Und das ist schon ein absolut wichtiger erster Schritt. Und nur wenn das alles nicht funktioniert, man wirklich erkennt oder das Gefühl hat, es ist irgendwie ein Gefühl von Ausweglosigkeit, dann würde ich wirklich raten, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und die gibt es ja bei uns auf sehr vielen Ebenen in Deutschland.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wir haben noch ungefähr eine Minute bis zu den Nachrichten. Was sind professionelle Anlaufstellen? Wo finden Betroffene Hilfe? Wo können sie sich hinwenden?
Da gibt es ja sehr viel von der Telefonseelsorge über den Hausarzt, über psychotherapeutische Sprechstunden. Also ich glaube, da hat man sehr viele Möglichkeiten in Deutschland, auch unmittelbar Hilfe zu bekommen.
Und die Telefonseelsorge sozusagen als ersten Schritt nach dem Gespräch mit Verwandten und Bekannten würden Sie auch durchaus empfehlen?
Absolut, ja.
Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Einsamkeit, ein vielschichtiges Gefühl. Als Experte zugeschaltet ist Professor Manfred Beutel. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin Mainz. Und wir haben bereits einige Hörer in der Leitung. Der erste ist Herr Arne aus Kiel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ihre Frage oder Ihr Erfahrungsbericht?
Ja, ich... Also halb Erfahrung, halb Frage, nämlich bin ich schon mein Lebenslang mehr oder weniger einsam, aber ich finde es gut so, nämlich hatte ich mein Leben lang noch nie wirklich Freunde. Ich bin 20 Jahre alt und habe drei ältere Schwestern, denen das mehr oder weniger verschuldet ist. Und ich fühle mich unwohl mit anderen Menschen. Das ist zwar keine Sozialphobie, aber einfach, ich genieße es, alleine zu sein. Und ich habe die Frage, ob das eigentlich mein Leben lang so bleiben wird, beziehungsweise weil ich es mir nicht gut vorstellen kann im Nachhinein, dass ich so lange und so viel alleine bin, oder ob sich das irgendwie ändert oder ob man das irgendwie auch gezielt ändern kann.
Herr Arne, herzlichen Dank für die Frage. Gebe ich weiter an Professor Beutel.
Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ganz ehrlich, wenn ich Ihnen zuhöre, dann frage ich mich natürlich schon, ob Sie sich mit einem Zustand versuchen zu arrangieren. Ich denke, wenn Sie sagen, dass Sie nie Freunde gehabt haben und 20 Jahre alt sind, dann würde ich Ihnen wirklich dringend empfehlen, etwas zu tun, nämlich sie werden nicht ihr ganzes Leben ohne Freunde verbringen können und ich würde auch nicht davon ausgehen, dass es von ganz alleine einfacher wird, sondern ich würde Ihnen da wirklich in diesem Fall empfehlen, zumindest mal sich einen professionellen Rat zu suchen, wie Sie damit umgehen können.
Vielen Dank für die Frage nochmal an Herrn Arnett. Als weitere Anruferin ist jetzt Frau Kunze aus Hannover in der Leitung. Guten Morgen, Frau Kunze.
Ja, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Und zwar wüsste ich gerne, inwieweit bei diesen ganzen Untersuchungen und Studien auf die sozialen Hintergründe geschaut wird. Auf die sozialökonomische
Dimension, ja.
Ja. Und der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich die Vermutung habe, dass es gerade bei Frauen, vornehmlich armen alten Frauen, vielleicht alleinerziehenden Frauen und vielleicht auch bei Studierenden insgesamt ziemlich häufig zu Einsamkeit kommt, weil die sich soziale Kontakte gar nicht leisten können.
Frau Kunze, vielen Dank für die Frage. Herr Professor Beutel, ich weiß, dass Sie sich genau damit auch schon in einer Studie beschäftigt haben.
Ja, Frau Kunze, ich bin Ihnen für Ihre Anmerkung dankbar. Tatsächlich sind die sozialen Hintergründe ein ganz wichtiger Punkt. Menschen, die wenig Geld haben in unserer Gesellschaft, sind natürlich deutlich benachteiligt, haben ein erhöhtes Risiko für Einsamkeit und auch ein erhöhtes Risiko für seelische und körperliche Erkrankungen. Und insofern ist es absolut wichtig, ob sich Studierende und auch die Gruppen, die Sie angesprochen haben, sind natürlich sehr wichtige Gruppen. Natürlich, das sehen wir auch bei unseren Patienten, die ja häufig auch in einer sozialen Randposition sind, sich manche Sachen einfach nicht leisten können oder für ihre Kinder nicht finanzieren können. Und die Gruppen, die Sie angesprochen haben, gerade die älteren Frauen, die arm sind, Alleinerziehende, das sind natürlich wirklich Risikogruppen. Wie weit es jetzt nur bei den Studierenden da eine Rolle spielt, dass sie es nicht leisten können? Ich meine, Studierende, das möchte ich bezweifeln. Also ich meine, Studierende haben natürlich auch finanzielle Einbußen, die haben ihre Jobs verloren unter Covid und sind vermehrt einsam. Aber ich würde eher vermuten, das sind ja keine, nicht unbedingt für die Studierenden so super teure Dinge, die die machen, um Kontakt zu kriegen, wenn sie auf irgendeine Party gehen oder feiern, was ja jetzt seit der Pandemie ja gar nicht mehr machbar ist für Studierende. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so sehr an das Finanzielle gebunden, aber grundsätzlich stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Frau Kunze, vielen Dank für Ihre Frage. Ich schließe vielleicht noch eine Frage an. In Großbritannien gibt es ja ein Einsamkeitsministerium seit 2018. Wäre sowas auch für Deutschland sinnvoll oder denkbar, auch gerade um eben sozioökonomische Faktoren und Einsamkeit dazu berücksichtigen? Wie sehen Sie das, Herr Professor Beutel?
Also ich bezweifle erstmal, dass dieses Ministerium gegründet wurde, um sozioökonomische Faktoren zu berücksichtigen. Ich glaube, da ist einfach ein gesellschaftlicher Trend wahrgenommen worden und da gibt es eine staatliche Reaktion darauf. Der gesellschaftliche Trend ist ja leider, dass wir, und das sehen wir auch in unseren vielen Befragungen, dass der Anteil der Menschen, die alleine leben, in Deutschland ja immer weiter ansteigt. Also wenn wir früher Untersuchungen gemacht haben, dann waren es 70% verheiratet. Inzwischen würden wir nicht mehr nach Heirat fragen, sondern wir würden fragen nach fester Partnerschaft. Aber auch dieser Anteil sinkt immer weiter. Und insofern ist es ein gesellschaftliches Phänomen. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Ministerium da hilft. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen, mit dem wir uns wirklich auseinandersetzen müssen. Insofern finde ich auch diese Sendung ein wichtiger Baustein, dass man wirklich sich jeder individuell mit dem Thema beschäftigt. Aber auch, dass man das, was eben gerade von Frau Kunze angesprochen wurde, dass man die sozial-strukturellen Aspekte nicht übersieht. Und nur ob dann Ministerium hilft oder ob man dann sagt, okay, soll das Ministerium machen. Ich würde hier auch auf viele weitere, es gibt ja auch inzwischen stadtteilbezogene Initiativen, örtliche Initiativen. Ich glaube, da müssen wir wirklich sehr kreativ und einfallsreich sein, um mit diesem Problem in Zukunft gut umzugehen.
Aber das wäre dann vielleicht die nächste oder die direkte Anschlussfrage daran. Was wären denn konkrete Möglichkeiten, um sozusagen die Sensibilität in der Gesellschaft für das Problem Einsamkeit doch zu vergrößern?
Naja, es gibt jetzt ja doch langsam zunehmend auch so lebensfeldbezogene Initiativen, also in Stadtteilen. Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das nennen wir Healthy Campus, wo wir mit Studierenden in einem für alle Studierenden der Johannes-Gutenberg-Universität gesundheitsbezogene Angebote machen. Und natürlich Voraussetzungen, um gute Angebote zu machen, auch den Gesundheitsstatus zu erheben und mit den Studierenden gemeinsam, die sind natürlich beteiligt, da gibt es natürlich einen Studierendenbeirat und da in solchen Initiativen spielt natürlich Einsamkeit eine wichtige Rolle.
Mhm. Am Telefon ist jetzt Herr Hallmeier aus Leipzig. Guten Morgen, Herr Hallmeier.
Guten Morgen.
Bitteschön.
Ich wollte etwas beitragen zur heutigen Sendung. Ich bin seit 30 Jahren geschieden und habe seitdem keine feste Partnerschaft mehr eingehen können. Werde jetzt von der AWO 1 in Leipzig perfekt betreut in der ambulanten Betreuung und wollte mitteilen, dass das eigentlich ein sehr schönes System ist. Und über Deutschlandfunk, MDR aktuell, bin ich mit der Welt verbunden und freue mich, wenn ich zur Diskussion etwas beitragen kann.
Mhm. Herr Professor Beutel, vielleicht Stellungnahme dazu?
Ja, Herr Hallmeier, vielen Dank. Das freut mich natürlich, dass Sie das, was Sie eingeboost haben Beziehungen, dass Sie dafür, wie sagt man, einen guten Ersatzmöglichkeit gefunden haben. Und das ist, finde ich, prima. Ich denke, Das zeigt ja auch, dass es sehr vielfältige Möglichkeiten gibt, Einsamkeit zu vermeiden und zu verhüten.
Herr Hallmeier. Ich bin seit 46 Jahren an der Universität Leipzig, jetzt im aktiven Ruhestand, mhm, und hatte immer das zweite Studienjahr von Lehramtskandidaten. Mhm. Und das war ein richtiger Jungbrunnen. Ah, ja. Und seit ungefähr 2 Jahren leide ich unter 924 und bin deshalb froh, dass die AWO-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mich besuchen, jeden Tag 4-mal. Mhm.
Vielen Dank, Herr Hallmeier, für diese Schilderung. Ich würde gerne noch eine E-Mail einer Hörerin vorlesen, die schreibt: Ich hoffe, dass nicht die Botschaft "Reden hilft" überstrapaziert wird. Das wird von vielen anderen Medien leider so gehandhabt. Sicher gibt es Leute, für die das gilt, aber in vielen anderen Fällen reicht Reden leider nicht aus. Worüber sollen einsame Menschen denn reden? Sie erleben ja nichts. Ist das auch eine Problematik, die Sie an der Klinik, die Ihnen da häufiger begegnet?
Also ich glaube, die Verfasserin der E-Mail hat Recht und sie hat auch Unrecht. Mhm. Also das kommt ein bisschen darauf an, was man unter Reden versteht. Natürlich hilft Reden alleine nicht, sondern das muss natürlich immer gekoppelt sein mit einem ernsthaften Beziehungsangebot. So wie das Herr Hallmeier aus Leipzig gerade sehr schön beschrieben hat. Das sind doch, er spricht ja über Menschen, die einer Hilfsorganisation angehören, die sich einfach kümmern, die da sind, die präsent sind, die regelmäßig kommen. Also insofern stimme ich völlig zu, dass das Reden alleine nicht hilft, sondern da geht es auch um die Präsenz. Mhm.
Unser Gesprächsgast ist Professor Manfred Beutel. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin in Mainz. Aber an dieser Stelle blicken wir erstmal, wie am Anfang der Sendung schon angekündigt, auf einen speziellen Aspekt des Schwerpunktthemas, der schon kurz angeklungen ist, und zwar den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein und die Frage, wann Alleinsein als positiv oder als negativ empfunden wird. Die Psychologin Twiwi Nguyen von der University of Durham in Großbritannien beobachtet Menschen, die im Labor Zeit allein verbringen. Das Ziel: verstehen, welche Faktoren beeinflussen, wie diese Phasen wahrgenommen werden. Ich habe vor der Sendung mit ihr telefoniert und sie zuerst gefragt, was ist der Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit im englischen Sprachraum?
Ich denke, wir unterscheiden intuitiv zwischen Alleinsein und dem Gefühl von Einsamkeit. Wissenschaftlich gesehen bedeutet Alleinsein, wenn man sich körperlich der Anwesenheit anderer Menschen entzieht, also etwa alleine in einem Zimmer sein. Manchmal kann Alleinsein aber auch bedeuten, sich sozialer Interaktion zu entziehen. Etwa, wenn man alleine in einer vollen U-Bahn oder einem belebten Park sitzt. Es gibt Forschungsergebnisse, die zeigen, dass schon Kinder anfangen zu differenzieren und merken, wenn ich alleine bin, fühle ich mich nicht unbedingt einsam. In der Wissenschaft beschreiben wir Einsamkeit als einen Zustand, in dem wir uns ein bestimmtes Maß an sozialen Kontakten wünschen, aber dieses Maß nicht erreicht wird.
Welchen Aspekt von Alleinsein oder Einsamkeit untersuchen Sie jetzt in Ihren Studien?
Ich beschäftige mich mit dem Alleinsein, also damit, was mit uns passiert, wenn wir Zeit für uns verbringen und warum sich das einsam anfühlen kann. Was Alleinsein bedeutet, kann dabei von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Die Herausforderung ist also, eine Situation zu schaffen, die für alle möglichst gleich und daher gut vergleichbar ist. Einen Ansatz, den wir oft benutzt haben, ist es, die Leute aus ihrem normalen Umfeld herauszunehmen und sie in einen Raum in unserem Unilabor zu setzen. Der Raum ist relativ gemütlich, mit einem Sofa, ein paar Pflanzen, Büchern. Wir lassen die Leute dort für 15 Minuten allein und erfassen vorher und nachher durch Fragebögen, wie es ihnen geht.
Und was haben Sie in Ihren Studien darüber herausgefunden, was Alleinsein mit uns macht?
Wir haben den Versuchsteilnehmern Fragebögen gegeben, auf denen sie selber ihre Gefühlslagen bewerten. Darin haben wir sowohl nach positiven als auch nach negativen Gefühlen gefragt und wie stark diese ausgeprägt sind. Und was wir herausgefunden haben, ist: Wenn die Leute 15 Minuten in einem gemütlichen Zimmer einfach nur sitzen, verlieren die Emotionen an Intensität, und zwar sowohl die positiven als auch die negativen. Die Menschen fühlen sich weniger unternehmungslustig, weniger energiegeladen, aber auch weniger ängstlich oder sorgenvoll. An die Stelle der intensiven Gefühle treten ihre gemäßigten Varianten, und die Leute fühlen sich ruhig und entspannt im positiven Fall oder gelangweilt und einsam im negativen Fall. Der gesamte Erregungszustand sinkt.
When do people experience this time as more positive, more comfortable or?
Wovon hängt es dann ab, ob eine Person die Zeit alleine als eher positiv empfindet und sich entspannt oder als negativ empfindet und sich einsam fühlt?
Yeah, consistently we see that choice actually is a very important factor for time spent alone.
Ein ausschlaggebender Faktor ist, ob die Menschen Wahlmöglichkeiten haben. Können sie selber bestimmen, wie sie die Zeit verbringen? Oder wird ihnen vorgegeben, was sie zu tun haben? Auch die Motivation, warum die Menschen alleine sind, spielt eine Rolle. Ziehen sie sich zurück, weil sie etwa einen langen Tag hatten und sich einfach nach etwas Zeit für sich selbst fühlen? Oder hatten sie eigentlich geplant, etwas zu unternehmen, aber jetzt hat jemand abgesagt und ihnen damit das Alleinsein aufgezwungen? Selbstbestimmung und Motivation sind wichtige Faktoren, die bestimmen, wie Menschen ihr Alleinsein erleben.
Shape the experience, whether or not is positive or negative.
Wie haben Sie diese Faktoren Selbstbestimmung und Motivation denn in Ihre Experimente integriert?
So what we have tried in the past is to give the options during the time.
Wir haben unseren Versuchsteilnehmern verschiedene Aufgaben gestellt, wie sie die Zeit verbringen sollen. Eine Möglichkeit ist, ich sage, ich bin die Versuchsleiterin, ihr müsst das und das machen. Oder ich gebe ihnen eine Wahl. Denkt an irgendetwas, das entweder schön oder neutral ist. In manchen Experimenten ermöglichen wir auch die Auswahl zwischen verschiedenen Tätigkeiten. Lesen, nachdenken oder mit dem Handy spielen. Auf diese Art und Weise können wir verschiedene Grade der Entscheidungsfreiheit einführen.
So that's a way for us to kind of introduce different level of choice for participants. Yeah.
Inwieweit lassen sich aus Ihrer Forschung Ansätze ableiten, die Menschen in der Praxis helfen könnten, besser mit dem Alleinsein umzugehen?
So right now, what I'm doing with my.
Genau daran arbeite ich in einem meiner aktuellen Forschungsprojekte. Wir wollen untersuchen, wie unterschiedliche Menschen Alleinsein in ihrem ganz normalen Alltag erleben und verstehen, welche Faktoren ihre Wahrnehmung prägen. Und wir erwarten, dass wir neben Selbstbestimmung und Motivation auch einen weiteren wichtigen Faktor sehen werden, nämlich soziale Normen, mit denen wir groß werden. Wenn ich mit Leuten spreche und sage, ich erforsche Alleinsein, denken die sehr oft sofort an Einsamkeit. Für sehr viele Menschen ist Alleinsein also erstmal schlecht. Für manche kann es aber auch etwas sehr Gutes bedeuten. Und diese Grundeinstellung hat etwas damit zu tun, wie wir gelernt haben, Einsamkeit als Konstrukt zu bewerten. Auch Lebensumstände verändern den Wert, den wir Alleinsein zumessen. Alleinsein bedeutet für Eltern, die gerade ein Kind bekommen haben, etwas ganz anderes als für jemanden, der gerade in Rente gegangen ist und sein gesamtes Leben neu sortieren muss. Mit den Informationen, die wir aus dieser Untersuchung gewinnen, könnten wir dann Interventionen entwerfen, die den Menschen helfen, Alleinsein positiver zu erleben.
If we look at our common reality, pandemic reality during the last 2 years, so.
In den vergangenen 2 Pandemiejahren, da gab es ja immer wieder Zeiten, in denen wir alle durch Maßnahmen wie Social Distancing mehr allein sein mussten, als wir das gewollt hätten. Gibt es Möglichkeiten, ja sozusagen zu üben, auch diesem erzwungenen Alleinsein etwas abzugewinnen?
We need to be careful to say that, oh, if you do this, no matter who you are, where you are, what life circumstance you in, you will feel better.
Wir sollten vorsichtig damit sein zu sagen, wenn Sie das und das tun, egal wer Sie sind, egal wo und egal unter welchen Umständen Sie leben, diese eine Sache wird Ihnen helfen, sich besser zu fühlen. Es gibt keine Lösung, die für alle funktioniert. Wenn wir darüber sprechen, was man individuell für sich selber tun kann, denke ich, das Beste ist, sich selbst zu beobachten. zu überlegen, wo sind meine Gewohnheiten gestört und dann Wege zu finden, neue Strukturen und Gewohnheiten zu schaffen, die einen durch diese Zeit bringen. Auch wenn wir Alleinsein nicht freiwillig wählen, bleibt uns immer noch die Möglichkeit, das Alleinsein zu gestalten, uns unabhängig von dem zu machen, was wir getan hätten, wenn andere Leute da wären, zu überlegen, was mache ich stattdessen.
Die Psychologin Twivi Nguyen von der University of Durham in Großbritannien über unterschiedliche Facetten des Alleinseins und wann es als positiv empfunden wird. Die Sprechstunde heute mit dem Schwerpunktthema Einsamkeit. Als Experte zugeschaltet ist Professor Manfred Beutel. Er ist Direktor der Klinik und Poliklinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie an der Universitätsmedizin in Mainz. Herr Professor Beutel, die Frage wurde gerade im Interview aufgeworfen: Wie lässt sich Einsamkeit und Alleinsein wissenschaftlich untersuchen? Menschen für 15 Minuten in einen Raum zu setzen, ist eine Variante, die natürlich klare Beschränkungen hat. Welche Art von Studien, welche Art von Untersuchungen und Daten würden Sie sich wünschen, um das Phänomen tatsächlich besser zu verstehen?
Ich fand die Studien, die die Kollegin aus Durham berichtet hat, im Grunde sehr interessant, aber Sie haben natürlich recht, dass das nur einen etwas willkürlichen und kleinen Ausschnitt abbildet. Was wir brauchen, sind natürlich Studien von Menschen in ihrer alltäglichen Lebensrealität. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Studien jetzt gemacht, auch während der Pandemie, wo wir Menschen befragt haben, die wir vorher schon mal befragt hatten. Das sind sogenannte Längsschnittstudien, das ist natürlich wichtig. Und wir haben gesehen, dass Einsamkeit im Grunde der Faktor ist, der am zuverlässigsten in der Pandemie leider gestiegen ist, während das bei anderen psychischen Belastungen nicht so eindeutig war. Was ich mir aber wünschen würde, wäre mehr so alltagsbezogene Erhebungen. Also so wie die Kollegin gerade ausgeführt hat, wie geht es denn Menschen bei bestimmten Aktivitäten in bestimmten Situationen? Ich glaube, da müssen wir tatsächlich sehr viel differenzierter hinschauen.
Wir haben vor dieser Sendung einen Brief bekommen von jemandem, der im Gefängnis sitzt seit langer Zeit. Gibt es dazu Untersuchungen, was ja in so einer Situation das erzwungene Alleinsein mit Häftlingen, mit den Menschen im Gefängnis macht?
Ja, ich meine, dazu gibt es natürlich eine ganze Menge an Erkenntnissen. Ich denke auch, die Frage, wie die Haftbedingungen eigentlich sind, ist ja etwas, was immer mal wieder diskutiert wird. Und hier weiß man ja, dass es sehr brutale und harte Haftbedingungen gibt, nämlich wenn Menschen innerhalb des Gefängnisses dann auch noch isoliert werden. Mhm. Also auch im Gefängnis spielt natürlich der soziale Zusammenhalt eine wichtige Rolle. Wie weit es hier Studien gibt über Gefangene und wie man ihre Einsamkeit erhebt und lindern kann, da kenne ich offen gesagt jetzt keine wirklich guten Studien dazu.
Der Hörer aus dem Gefängnis hat uns geschrieben, aber auch hier zum Thema Einsamkeit, aber auch hier haben wir Menschen immer die Möglichkeit, uns zu der jeweiligen Situation entsprechend auszurichten, anstatt permanent und sich selbst verstärkend um unseren Schmerz zu kreisen, können wir uns darüber hinaus denken und oder es mit einer gewissen Gelassenheit versuchen. Wie gelingt es Menschen, das zu erreichen?
Naja, ich denke, in diesem Brief steckt ja einiges schon drin. Also die Gelassenheit, also der Versuch, die Situation, wie sie nun mal ist. Gefängnis heißt ja, dass wir aus dem gewöhnlichen Alltagsleben ausgeschlossen werden. Wir sind ja inhaftiert. Das anzunehmen, eine gewisse Gelassenheit zu entwickeln. Und er hat ja auch noch mal gesagt, und das wäre wirklich eine spannende Frage, also mit dem Herrn tatsächlich zu sprechen, was hilft ihm darüber hinaus zu gehen? Also sozusagen, was sind das positive Erinnerungen an gelungene Beziehungen? Sind das Fernbeziehungen über Brief oder über Besuche? Sind das möglicherweise auch Kontakte innerhalb des Gefängnisses? Das wissen wir natürlich jetzt nicht.
Am Telefon ist jetzt Frau Gallus aus Hannover. Guten Morgen, Frau Gallus. Und Sie würden auch gerne dazu beitragen oder etwas dazu sagen,
zu möglichen Wegen aus der Einsamkeit. Ja, guten Morgen, Frau Gallus.
Ja, guten Morgen. Also ich habe auch ganz interessant gefunden, diese Dame aus Durham, gerade was sie zuletzt gesagt hat, also dass man sich beobachten soll und schauen, wo hakt es denn in meinem Leben. Wenn man das hinkriegt, ist das ja schon mal ganz gut. Aber ich habe mir davor auch überlegt, was sind denn unsere menschlichen Bedürfnisse? Wir sind soziale Wesen, das heißt, wir können nicht völlig auf Kontakt zu Menschen oder auch anderen Lebewesen in unserer Umgebung verzichten. Ich glaube, das ist wichtig und wir möchten wahrgenommen werden. Und meine Idee war, wenn Menschen noch nicht völlig paralysiert sind von ihrer Einsamkeit, dann hätte ich den Tipp, sich sozial zu engagieren oder auch in anderer Weise freiwillig. Es gibt Freiwilligenzentren, es gibt freiwilliges soziales Jahr oder auch freiwilliges ökologisches Jahr, was vielleicht etwas wäre für diesen Herrn, für diesen 20-Jährigen, der angerufen hat und noch nie Freunde hatte. Vielleicht kommt er da in Kontakt mit Menschen, die ihn wahrnehmen, ihm das Gefühl geben, gebraucht zu werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um sich nicht einsam zu fühlen. Und für Menschen, die schon völlig in ihrer Einsamkeit erstarrt sind, depressiv und so weiter, das ist natürlich viel schwieriger, stelle ich mir vor. Aber es gibt ja in Stadtteilen, in der Stadt, auf dem Dorf ist es vielleicht schwieriger. Es gibt Initiativen, die sich vielleicht um diese Menschen kümmern sollten, insofern, als sie auch versuchen, denen eine Aufgabe zu geben. Dann haben sie beides, sie werden wahrgenommen. Man könnte ja dann auch mit ihnen über ihre Schwierigkeiten sprechen. Warum fühle ich mich schlecht? Was bräuchte ich, um mich besser zu fühlen? Aber ich glaube, allein dieses sich für andere Menschen und sei es auch nur in sehr kleinem Rahmen einzusetzen, das wird schon ein gutes Gefühl in den Menschen auslösen. Und auch bei jemandem, der im Gefängnis ist, das ist natürlich sehr viel schwieriger, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass möglicherweise allein das zu Papier bringen. Sie haben gesagt, Sie haben einen Brief bekommen von diesem Herrn. Das ist ja schon Kommunikation. Ich denke, das hat ihn schon ein Stück weit aus seiner Isolation gelöst. Und möglicherweise reicht es für einige, die jetzt also keinen Adressaten haben wie den Rundfunk oder so, auch schon, wenn sie das einfach selber niederschreiben.
Mhm. Frau
Und
Gallus.
Dann vielleicht irgendwann einen Adressaten finden. Also ja. Ich denke, beides ist wichtig. Ich muss das Gefühl haben, ich werde wahrgenommen von mir selber und eben auch von anderen. Und mein Dasein hier in dieser Welt hat in Anführungsstrichen einen Nutzen.
Frau Gallus, ganz herzlichen Dank für diese Gedanken. Ich würde da gerne einige zur Einschätzung weitergeben an Professor Beutel. Vielleicht zuerst soziales Engagement für andere gegen die eigene Einsamkeit.
Ja, also ich denke, Frau Gallus hat ja eine Reihe wichtiger Punkte gesagt. Ich würde die durchweg unterstützen. Mhm. Ich glaube, das sehen wir ja auch jetzt in der Pandemie, sehe ich doch auch immer mal wieder ältere Menschen, die Ehrenämter hatten, sozial tätig waren, und das ist in der Pandemie weggefallen. Und dann kam tatsächlich die Einsamkeit. Das sind, glaube ich, ganz wichtige soziale Bezüge, die wir aktiv herstellen können und die auch sehr wertvoll sind.
Speziell vielleicht noch der Aspekt, einsamen Menschen gezielt eine Aufgabe zu geben oder ein Aufgabenfeld zu öffnen und zu ermöglichen. Gibt es da schon solche Ansätze?
Ja, also ich denke, das hat die Kollegin vorhin aus Durham ja deutlich gesagt, das kann ein Weg sein, aber sagen wir mal, das kann auch die Schwelle relativ hoch sein, so etwas dann auch wirklich anzugehen.
Ja. Frau Gallus, nochmal vielen Dank für Ihren Anruf. Nächster Anruf an der Leitung ist Herr Hecken aus Oberwinter. Und guten Morgen, Herr Hecken, auch bei Ihnen geht es sozusagen um eine Methode, um gegen Einsamkeit vorzugehen.
Ja, guten Tag. Also es ist weniger eine Methode als eine ehemalige Idee. Und zwar habe ich vor 10 Jahren den Seniorentreff Ü60 gegründet, weil mich das Social Media als solches sehr interessiert. Und ich wollte mal wissen, wie Menschen um das Alter 60, ich selbst bin 75, in der Regel reagieren. daraus ist eine Gruppe entstanden mit 6.500 Teilnehmern mit strengen Regeln. Also wir wollen nicht so Kitschbilder und all so ein Tralala-Kram, sondern wir wollen eine Diskussionsplattform haben. Und die hat sich natürlich entwickelt auch, dass sich regional getroffen wird, also über ganz Deutschland. Das ist jetzt durch Corona natürlich stark eingeschränkt, dass sich Telefongruppen gebildet haben, dass sich Freundschaften gebildet haben innerhalb der Gruppe. Wir diskutieren täglich 4, 5, 6 Kernthemen, die situativ, sei es jetzt die Ukraine, sei es Einsamkeit, hatten wir gerade, bis hin, was koche ich heute? Oder aber nicht, sagen wir mal, so plumpe Grußbotschaften, hallo, guten Morgen, wie geht es dir, sondern wirklich Diskussionsplattform. Und das sind alles Menschen über, also bei uns kann man rein so ab 58, die da untereinander sich austauschen. So, das ist unser Beitrag, sag ich mal, gegen das Thema Einsamkeit.
Vielen Dank, Herr Hecken. Ja, Herr Professor Beutel, vielleicht, wie schätzen Sie solche Engagements ein? Vielleicht auch speziell Gruppen in den sozialen Netzwerken, Kontakte übers Internet?
Es ist wirklich eine tolle Initiative. Und das Thema, das läuft ja häufig unter der Rubrik Selbsthilfe. Und ich denke, das ist wirklich ein ganz wichtiger Meilenstein. Also, dass sich Menschen, die jetzt war es hier vielleicht auch ein bisschen ein anderes Motiv, aber dass sich Menschen, die einsam sind, zusammenschließen, das ist total wichtig und wertvoll. Einsamkeit und Internet ist natürlich ein komplexes Thema. Also wir haben ja jetzt in der Pandemie gelernt, wie wichtig das Internet sein kann, um lebenswichtige Kontakte aufrechtzuerhalten. Also wir haben ja Familientreffen, Online-Unterricht, aber auch Online-Psychotherapie gelernt. Nun gibt es aber auch eine gewisse Zoom-Müdigkeit, heißt das Stichwort. Und das liegt daran, solche Online-Kontakte, das hatte der Herr ja auch gerade gesagt, sind natürlich wichtig zu unterlegen mit tatsächlichen Kontakten in Präsenz. Mhm. Wenn beides zusammenkommt, dann passt es sehr gut, wenn man nur das eine hat, nämlich nur noch Online-Kontakte, dann kommt unter Umständen doch so irgendwann so eine gewisse Müdigkeit auf, dass man das eigentlich gar nicht mehr so mag. Und das ist, glaube ich, beim Internet die kritische Frage. Also wir haben ja eine große Ambulanz für Spielsucht in meiner Klinik und wir kennen natürlich auch die jungen Menschen, die komplett im Internet versacken und wo das dann auf Lasten ihrer echten sozialen Beziehungen außerhalb des Netzes geht und die dann unter Umständen in einen Teufelskreis geraten aus Schüchternheit, Vermeidung von Kontakten und Einsamkeit im Internet dann eher eine passive Beobachterhaltung einnehmen. Wir kennen aber auch Menschen, die sehr rege im Internet unterwegs sind und gleichzeitig auch sozusagen offline lebendige Beziehungen haben und dann passt es natürlich sehr gut.
Wie würden Sie das gewichten sozusagen? Das Thema Einsamkeit und Internet, Sie haben jetzt schon gesagt, ist sehr komplex. Wann ist es eher ein Risikofaktor und wann ist es eher eine Chance?
Also ein Risikofaktor ist es dann, wenn sich die Beziehungen aufs Internet beschränken, das muss man einfach sagen. Eine Chance ist es, wenn die Beziehungen jetzt am Beispiel jetzt gerade der Pandemie, wenn die realen Beziehungen unter Umständen überbrückt werden oder belebt werden, dadurch, dass man noch zusätzliche Möglichkeiten hat, Online-Kontakte zu haben.
Bleiben wir nochmal beim Thema Pandemie. Sie haben dazu selbst im vergangenen Jahr mit Kolleginnen eine Studie vorgelegt. Sie haben auch eben schon darauf verwiesen, auf diese Studie. Wie sind Sie dabei vorgegangen, tatsächlich zu untersuchen, wie die Corona-Pandemie das Einsamkeitsempfinden beeinflusst hat?
Wir hatten schon in dem Sommer vor der Pandemie eine Befragung von Studierenden gemacht an unserer Universität. Und dann hatten wir etwa 4.000 Studierende, die teilgenommen haben. Und die gleiche Befragung haben wir dann ein Jahr später, also während der Pandemie gemacht und dann nochmal ein Jahr später, als dann die nächste Welle lief. Und dort haben wir Fragebögen vorgelegt. Und was wir bei den Studierenden gefunden haben, ist, dass tatsächlich die Einsamkeit deutlich angestiegen ist, aber auch andere Indikatoren, also Depressivität, Ängstlichkeit, sogar auch leider auch Suizidgedanken sind angestiegen. Also da gab es schon sehr, sehr deutliche Effekte.
Sie haben in dieser Studie ja auch Maßnahmen, Ideen formuliert, die in so einer Situation, in so einer angespannten Pandemielage dazu dienen könnten, Einsamkeit einzudämmen oder sozusagen das Leben da ein bisschen zu erleichtern, sozialer zu machen. Was wären da die wichtigsten Maßnahmen, die Sie empfehlen würden?
Naja, die Maßnahmen waren natürlich während dem kompletten Lockdown natürlich begrenzt. Im Moment würde ich sagen, das Wichtige ist, dass die Studierenden wieder an die Universität kommen. Wir haben ja junge Menschen, die seit 4 Semestern eingeschrieben sind und noch nie einen Hörsaal gesehen haben, ihre Dozierenden nicht kennen, die möglicherweise noch zu Hause bei den Eltern irgendwo weit weg sitzen und vor allem auch ihre Kommilitoninnen nicht kennen. Mhm. Und das ist natürlich furchtbar. Also ich glaube, Präsenz, Gegenwart, dass sie wirklich da sind, dass sie wirklich sehen, was ist denn eigentlich Universität. Und das ist, glaube ich, im Moment der wichtigste Schritt. Mhm. Während der Pandemie hatten wir uns alles Mögliche überlegt und bis hin zur Gestaltung der Vorlesungen. Es gibt ja auch, ich habe auch Vorlesungen gehalten, wo alle irgendwie sich abgeschaltet hatten und man sitzt da vor leeren Kacheln.
Herr Professor
Bonn. Also ich glaube, da gibt es viele Schritte.
Herzlichen Dank, Sie hören die Musik, wird eingespielt, die Nachrichten rücken näher. Das war die Sprechstunde für heute zum Thema Einsamkeit. Ganz herzlichen Dank an Sie, Professor Manfred Beutel von der Universitätsmedizin Mainz, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herzlichen Dank. Nach den Nachrichten geht es hier gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören.